Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Bei uns wird es gleich um eine Frau gehen, die drei schwere Motorräder hat und die eine ihrer Harley-Davidsons liebevoll Monsterle nennt. Das mit der Neigung zu Maschinen hat bei dieser Frau schon früh angefangen. Mit 13 hat sie ihre erste Motorsäge geschenkt bekommen. Sie wird porträtiert in einem neuen Buch über Frauen aus einem Schweizer Hochtal, aus dem Engadin. Und dieses Buch, das wird uns gleich hier beschäftigen. Heute ist der Internationale Frauentag und wir möchten Ihnen jetzt ein Buch vorstellen über 18 Frauen, die in einer speziellen Ecke von Europa leben. Diese Ecke, das ist das Engadin, ein Hochtal im Osten der Schweiz. Eine der Porträtierten ist die 26-jährige Lehrerin Ramona Klalüna. Die wurde im Engadin geboren. Sie hat aber auch familiäre Verbindungen nach Portugal und nach Mosambik. Was offenbar gar nicht so untypisch ist, diese Weltverbindung für dieses Tal. Das Buch mit den 18 Porträts hat die Schriftstellerin Angelika Overath geschrieben und die ist jetzt im Schweizerischen Chur für uns im Studio. Guten Tag, Frau Overath.
Guten Tag.
Es geht in dem Buch auch immer wieder um das Rätoromanische, das im Engadin gesprochen wird und das Sie auch sprechen nach Ihren, ich glaube, 17 Jahren jetzt, die Sie im Engadin leben. Sie kommen ursprünglich aus Deutschland. Wie würde man sich denn jetzt um diese Zeit auf Rätoromanisch begrüßen?
Na, bis 11 noch als Bundi und dann Allegra.
Bundi für guten Tag, guten Morgen.
Guten sowas. Tag und ja. Allegra, freue dich. Das ist eine Kurzform von Allegra, freue dich in Gott.
Mhm. Ich habe schon ganz kurz jetzt Ramona Klalüna erwähnt. Eine junge Frau, die in diesem Schweizer Tal geboren wurde. Wie kommt man denn da als junge Frau zu Verbindungen nach Portugal und nach Mosambik, also im Fall von Ramona Klalüna?
Na, ihre Mutter war Portugiesin und ist in Mosambik aufgewachsen, es war damals noch eine portugiesische Kolonie. Und Ramona Klalüna hat dann die Geschichte ihrer Mutter aufgearbeitet, indem sie ein Bilderbuch, ein Kinderbuch geschrieben hat. In diesem Zentrum steht ein Affe, mit dem ihre Mutter damals tatsächlich gespielt hat. Mhm. Und sie wollte dieses Buch schreiben, sie ist Primarlehrerin, um den Kindern ein bisschen Welt zu öffnen und auch im Engadin zu zeigen, dass es auch andere Ecken gibt.
Ich habe gestaunt, diese Verbindungen gerade nach Portugal sind offenbar doch ziemlich verbreitet im Engadin. Wie kommt das denn?
Naja, im Oberengadin gibt es sehr viele Portugiesen, zum Teil aus demselben Dorf. Da holt halt dann einer den anderen Cousin nach und die Frau. Und wir haben sehr viele Portugiesen. Das ist noch sehr interessant, wenn die Portugiesen sich, wenn die Schweizer werden wollen, dann machen die das meistens übers Romanische. Mhm. Weil man kann Schweizer werden, wenn man eine der vier Landessprachen spricht. Ah, ja. Und das Rätoromanische ist eben eine der vier Landessprachen. Und das Portugiesisch ist sehr viel näher am Romanischen als am Schweizerdeutsch.
Oder am Französischen, was ja auch noch eine Möglichkeit wäre, ne?
Ja, oder am Italienischen oder am Deutschen, ja.
Also wie gesagt, Sie selbst leben seit 17 Jahren im Engadin. Sie schreiben im Vorwort zu dem Buch, dass Ihnen dort aufgefallen sei, dass die Frauen dort anders seien als zum Beispiel in Tübingen in Deutschland, wo Sie vorher gelebt haben. Auf welche Weise sind denn die Frauen im Engadin anders?
Na, wir kamen aus dem Universitätsstädtchen Tübingen und ich habe gemerkt, die Frauen in diesem Dorf jetzt, ich lebe in Sent auf 1450 Metern Höhe und wir gucken auf diese Berge, die vor uns da waren und die nach uns da sein werden. Das macht eine Weise von Stärke und ja und Demut auch. Ich habe gemerkt, die Frauen reagieren anders. Sie sind auch in einer Weise sportlicher, körperlicher. Ich empfand sie als sehr, sehr stark.
Und können Sie uns... Ja, Entschuldigung.
Ja, und in mir wuchs dann der Gedanke, Porträts über diese Frauen zu schreiben, wobei ich Porträts schreiben wollte über Frauen, die normalerweise nicht in den Medien vorkommen. Also die Bäuerin, die Bademeisterin, die Ärztin, die Putzfrau, die Hüttenwartin, die ehemalige Pfarrfrau. Also Frauen, die den Alltag des Engadins prägen, obwohl keiner sie so richtig in den Fokus nimmt.
Mhm.
Und also zum Beispiel mein Vater, wenn mein Vater ein Bild aufhängte, war das ein Projekt. Das brauchte den richtigen Hammer und den richtigen Nagel und dann hat er das Ganze justiert mit der Wasserwaage. Und er brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Und meine Mutter machte alles irgendwie so nebenbei und ich hatte oft das Gefühl, man darf ihr die Mühe nicht ansehen. Und so lachte sie dann über die unbezahlte Hausarbeit. Und ich wollte Arbeit sichtbar machen. Ich wollte Arbeit sichtbar machen, die uns alle prägt und ohne deren Engagement und Liebe das Leben in unserem Tal anders aussähe.
Also eine Erfahrung, die Sie schon mitgebracht hatten ins Engadin über Ihre Eltern. Erzählen Sie uns doch bitte von einer der Porträtierten, die auf diese Weise anders ist, wie Sie das gerade skizziert haben. Vielleicht nochmal ganz besonders anders ist.
Die sind alle auf ihre Weise anders. Ich glaube, was sie alle, meine Geschichten alle verbindet, ist, dass es Mutmachgeschichten sind. Dass es für alle diese Frauen einen Punkt gab, wo sie sich für etwas Neues entschieden haben. Zum Beispiel Corinna Kawietzel, die war Lehrerin und ihr Mann war Elektriker. Und sie sagte mir dann, weißt du, irgendwann dachte ich, nee, ich will nicht, dass mein Mann morgens aus dem Haus geht und abends heimkommt. Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten und wir möchten auch mit unseren Kindern den Tag verbringen. Und so haben sie dann gewechselt. Aus der Bäuerin und dem Elektriker wurden dann Bauern. Mhm. Biobauern, die eben im Einklang mit der Natur und mit ihren Kindern ihr Leben aufgebaut haben, erfolgreich.
Das Engadin, das ist eben dieses Hochtal von nochmal viel höheren Bergen da im Osten der Schweiz umstellt. Das Klischee wäre, das ist eine abgeschiedene Welt. Wir haben jetzt schon beim ersten Beispiel bei Ramona Klalüna gesehen mit diesen Portugal-Mosambik-Verbindungen. Das ist überhaupt nicht so. Und es fällt auf, dass es auch bei vielen anderen Frauen, von denen Sie erzählen, eben nicht so ist, nicht so abgeschieden ist, wie man es denken würde. Eine Frau hat in einem Kibbutz gearbeitet in Israel, eine fühlt sich in Marokko zu Hause. Eine war zwischen Neuseeland und Afrika unterwegs. Ja. Und dann haben Sie wieder eine ganze Reihe von Frauen auch dabei, die von woanders her, wie Sie selbst ja auch, ins Engadin gekommen sind. Diese enge Verflechtung des Engadins mit der Welt, liegt das jetzt an Ihrer Auswahl oder ist das da einfach normal so?
Ich glaube, das ist normal so. Ich meine, es war das Oberengadin St. Moritz, wo die Engländer den Skisport erfunden haben. Das war ja keine Sache, die aus dem Engadin selber kam. Mhm. Und es waren die italienischen Gastarbeiter, die Rätische Bahn gebaut haben hier. Und ohne die Rätische Bahn wäre das Tal wirklich abgeschlossen, was es so nicht ist. Das waren dann die Portugiesen, die kamen und hier ganz viel im Service gearbeitet haben. Und vor allem, es gibt die Tradition der sogenannten Randolins, der Schwalben. Also vor vielen hundert Jahren schon gingen arme Engadiner erst nach Venedig, dann nach Italien, weiter nach Italien und auch nach ganz Europa, Petersburg, ich weiß nicht. Überall gibt es Cafés, die eben die sogenannten Bündner Zuckerbäcker aufgemacht haben. Mhm. Und wenn sie ihr Glück gemacht haben im Ausland, kamen sie zurück und haben in ihre Dörfer wieder investiert. Also wir in Sendt, wir haben diese dicken Engadiner Bauernhäuser und daneben diese Palazzi der Randolins, die italienische Elemente reinbrachten. Also das Engadin ist eine sehr offene Landschaft.
Und Sie beschreiben in Ihrem Vorwort zu dem Buch auch, wie die Texte für das Buch überhaupt entstanden sind, denn ursprünglich für das Engadiner Magazin Terra Grigiuna. Die Texte, das sind ja im Prinzip Protokolle Ihrer Gespräche mit den Frauen. Sie haben dann alle Texte Ihren Porträtierten nochmal vorgelegt und das geändert, was diese Frauen geändert haben wollten. Dadurch seien einige Spitzen verloren gegangen, sagen Sie. Was meinen Sie damit?
Nein, es sind erstens mal keine Protokolle, sondern es sind literarische Porträts. Also ich war bei den Frauen zu Hause am Küchentisch 2-3 Stunden, habe mitgeschrieben. Ich habe kein Aufnahmegerät laufen lassen, sondern ich wollte, dass die Aufmerksamkeit der Erzählenden korrespondiert mit der Aufmerksamkeit der Mitschreibenden. Es war eine intime, nicht wiederholbare Situation. Mhm. Und ich habe daraus, also von diesen 2-3 Stunden, einen Textvorschlag gemacht, den die Frauen dann gelesen haben. Ich habe, das war die Spielregel, herausgenommen, was sie nicht wollten und eingefügt, was noch fehlte. Dann habe ich es wieder geschickt und nochmal besprochen und bis zum letzten Gut zum Druck konnten die Frauen auch noch sagen, nein, ich will es doch nicht, und die Bilder auch austauschen. Ich habe auch fotografiert, weil ich wollte, dass sie sich freuen über das Porträt. Und es ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich meine, Sie haben mir, diese Frauen, die Möglichkeit gegeben, etwas zur Sprache zu bringen, was sonst nicht erzählt worden wäre.
Und ich habe ganz vorhin am Anfang der Sendung schon mal eine Ihrer Porträtierten kurz angesprochen, Simone Lanfranchi. Das ist die mit den drei Motorrädern und ja. das Porträt haben Sie über die Überschrift gestellt. Mit 13 bekam ich meine erste Motorsäge und das Porträt endet dann eben mit dem Namen, den Simone Lanfranchi einer ihrer Harley Davidsons gegeben hat. Monster, das ja. heißt dieses ja. Motorrad. Offenbar eine Frau mit einem großen Herz für Technik, ja?
Ja, aber auch mit einem großen, großen Herz für Menschen. Also sie hat hier im Bogen Engiadina, das ist ein großes, sehr, sehr schönes Bad mit Saunaanlage. Und sie hat da als Bademeisterin gearbeitet und sie hat die Sauna geführt wie einen Salon. Mhm. Also sie kannte ihre Besucher und hat gesprochen mit ihnen. Sie kannte alle auch die Lebensgeschichten und sie hat wirklich mit einem großen Herzen da gearbeitet.
18 beeindruckende Porträts in dem Buch Engadinerinnen, Frauenleben in einem hohen Tal. Das Buch von Angelika Overath ist im Limmert Verlag erschienen mit 200 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Overath.
Vielen Dank.
Wir haben heute Morgen erfahren, dass der japanische Comic-Künstler Akira Toriyama gestorben ist mit 63 Jahren. Er ist schon am 1. März gestorben. Das hat sein Zeichenstudio, das Bird Studio, jetzt bekannt gegeben. Akira Toriyama ist vor allem berühmt durch seine Dragon Ball-Reihe, sehr einflussreiche, unglaublich viel verkaufte Manga-Serie. Ungefähr 300 Millionen Exemplare sollen davon weltweit verkauft worden sein. Bei uns sind seine Bücher im Carlsen Verlag erschienen, also im deutschsprachigen Raum. Und Anne Berling war die Redakteurin für diese Bücher dort. Die ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Berling.
Guten Tag.
Sie haben ja Akira Toriyama schon vor einiger Zeit selbst kennengelernt. Als was für einen Menschen haben Sie ihn denn erlebt?
Ja, es war genau vor 20 Jahren, muss ich sagen. Da haben wir ihn auf die Buchmesse nach Leipzig eingeladen und er ist auch wirklich gekommen. Herr Toriyama ist ein unheimlich herzlicher Mensch gewesen, der für das, was er getan hat, leidenschaftlich gelebt hat, quasi erstmal nur dafür gelebt hat und einer der wertvollsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte.
Ja, nur dafür gelebt. Es gibt auch die Geschichte, er habe genau bei dieser Leipziger Buchmesse, als er Ehrengast war, 2004 erzählt, dass er in Hochzeiten bis zu 23 Stunden am Tag gearbeitet habe, was man sich eigentlich wirklich nicht vorstellen kann. Also er ist wirklich völlig in seiner Manga-Welt aufgegangen?
Ja, also er überdurchschnittlich. Also ich weiß auch nicht, wo er die Energie herbekommen hat, aber ich kann mich auch noch erinnern, als er das auf der Messe im Interview sagte, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein, aber so war er. Also so kam er auch auf der Messe rüber. Er war extrem herzlich zu jedem, der zu ihm kam und war einfach happy, dass die Leute seine Geschichte lesen.
Und seine Geschichte, das war eben vor allem diese Dragon Ball-Reihe von Akira Toriyama. Das ist ja ein ganzes Universum. Also das sind einmal diese 42 Bände der Reihe, der gezeichneten Reihe. Wie gesagt, 300 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Dazu kommen aber noch 4 Dragon Ball-Fernsehserien, 18 Kinofilme, Fernsehfilme, Videospiele und noch vieles mehr. Was hat denn diese Geschichte, diese Dragon Ball-Reihe zu so einem Erfolg gemacht?
Ich glaube einfach, der mit den Charakteren dieser Geschichte, es geht in diesem Ding, die Protagonisten sind auf der Suche nach den Dragon Balls, das hört sich erstmal sehr simpel an, aber sie haben immer dieses, der Kampf gegen Gut und Böse, die Charaktere sind unheimlich niedlich, unheimlich gut durchdacht, jeder der Charaktere hat ein einzelner wirklich ein starkes Auftreten und ich glaube in der Serie konnte sich fast jeder, der das Ding in die Hand nimmt, diese Serie und einfach mal liest, kann sich mit irgendeinem der Charaktere identifizieren und das macht glaube ich den großen Erfolg aus.
Und sie soll auch sehr einflussreich gewesen sein, abgestrahlt haben auf andere Mangas, diese Serie, ja. Können Sie das bestätigen?
Ja, kann ich bestätigen. Also jeden Autoren, den wir aus Japan einladen, mit dem wir mal Kontakt haben, das ist natürlich sonst sehr schwer, aber jeder, der kommt, sagt wirklich, Akira Toriyama hat mein Leben beeinflusst und hat mich auch im Geschichtenerzählen beeinflusst. Also er ist so der große Held, auch der Zeichner in Japan.
Und jetzt ist Akira Toriyama, der japanische Comic-Künstler, gestorben mit 63 Jahren. Das haben wir heute Morgen erfahren. Anne Berling ist seine Redakteurin im Carlsen Verlag für seine Bücher. Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Madame geht auf Reisen. Diesen Roman von Juliane Kay möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Dieser Madame-Titel, der klingt ein bisschen nach einer anderen Zeit. Tatsächlich ist der Roman vor knapp 60 Jahren, 1965, zum ersten Mal erschienen. Der Milliner Verlag hat Madame geht auf Reisen jetzt neu herausgebracht und die Kritikerin Manuela Reichert hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Also der Milliner Verlag fand offenbar, dass es eine gute Idee ist, diesen Roman wieder zugänglich zu machen. Finden Sie das denn auch?
Ja, unbedingt. Ich finde das eine gute Idee, diesen Roman wieder zu veröffentlichen. Aber ich finde es überhaupt eine gute Idee, diese Autorin wieder etwas bekannter zu machen, weil irgendwie kennt man die ja gar nicht.
Das stimmt. Ich habe den Namen leider noch nie gehört. Können Sie uns was erzählen zu Juliane Kay?
Ja, das war eine wirklich interessante und wichtige und erfolgreiche Autorin. Also sie ist 1904 in Wien geboren, 1968 gestorben und hat als junge Frau, als Schauspielerin auf der Bühne gearbeitet. Dann hat sie selber Stücke geschrieben, hat selber Regie geführt. Dann hat sie Drehbücher geschrieben und zwar ziemlich erfolgreich. Also ich habe mal nachgeguckt, in den 50er Jahren kommt sie auf 23 Filmdrehbücher, entweder alleine oder als Co-Autorin. Das sind zum Teil Adaptionen, aber es sind zum Teil eben auch wirklich Originaldrehbücher. Für einen 1953 hat sie dann auch einen Bundesfilmpreis bekommen mit Luise Ullrich. Also eine wirklich interessante und zu Unrecht vergessene Autorin, die man jetzt wieder entdecken kann.
Mit dem Roman Madame geht auf Reisen eben zum Beispiel. Was für eine Geschichte erzählt der Roman?
Naja, es fängt mit einer Frau an, die im Bett liegt und furchtbar deprimiert ist, weil irgendwie hat sie kein Geld und möchte gerne Eier und Speck zum Frühstück, aber es reicht nicht für den Speck. Und außerdem wird sie demnächst 40 und ist wahnsinnig deprimiert, weil das ist so eine hübsche, anpassungsfähige Frau, die zwei Männer in ihrem Leben hatte, die sie, kann man so sagen, ausgehalten haben. Der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger. Sehr unterschiedliche Herren, an die sie sich aber wunderbar anpassen konnte. Und nun ist vorbei. Der eine hat geheiratet, der andere ist gestorben. Und nun weiß sie nicht genau, was sie machen soll und ist, wie gesagt, ziemlich deprimiert. Hat eine Freundin, die wichtig ist in ihrem Leben. Und dann passiert was ganz Tolles. Sie gewinnt nämlich in der Lotterie und zwar ziemlich viel Geld. Und plötzlich hat sich die Lage geändert. Sie ist nicht mehr eine Frau, die gucken muss, ob da Männer mit Geld des Weges kommen, sondern sie muss aufpassen, dass nicht Männer es auf ihr Geld abgesehen haben. Und diese Geschichte klingt jetzt irgendwie wahnsinnig trivial. Ja, es ist ein Unterhaltungsroman, sehr rasant erzählt, sehr witzig, aber auch sehr klug in den Beobachtungen. Also wie sie über Männer schreibt und wie sie überhaupt über dieses Liebesgeschäft schreibt, das macht sehr viel Vergnügen zu lesen.
Und das stört einen auch nicht, diese anpassungsfähige Frau, die ja offenbar sehr auf Männer orientiert ist, also dieses verstaubte Frauenbild?
Nee, überhaupt nicht, weil sich das ändert, weil diese Frau nämlich in dem Moment, wo sie nicht nur ein Zimmer für sich allein mit Virginia Woolf, sondern das Geld für sich allein hat, plötzlich natürlich in einer völlig anderen Lage ist und sie kann auf die Herren eben, wie gesagt, ganz anders gucken. Es gibt so einen Satz, den ich ganz toll finde, sie sagt, ich kann nicht mehr künstlerische Pasteten machen aus Männern. Also sie hat überhaupt gar keine Lust, sich diese Männer zurechtzudenken, zurechtzubacken, sondern sie guckt irgendwie, was die wirklich sind und sie beschreibt eben, ja, diese Zeit natürlich, sie kauft dann ein Auto mit dem Geld und fährt mit ihrer Freundin durch die Gegend und am Ende ja gibt's dann einen Mann, der irgendwie dann doch da stehen muss und den sie dann erwählt, aber das ist ein verarmter Schlossbesitzer und sie mit ihrem Geld rettet dessen Existenz und ist da sehr geradlinig dabei.
Das klingt ja sehr vielversprechend. Gibt es denn noch mehr Romane von Juliane Kay, die jetzt wieder aufgelegt werden?
Also ich muss nur eine Sache sagen. Ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, wenn die Frau nach Hollywood gegangen wäre, dann wäre die sicher erfolgreich gewesen. Sie hätte so Screwball-Comedies geschrieben, weil das findet man, wenn man diesen Roman liest, sofort, dass man denkt, das kann man sich so richtig gut vorstellen als eine Komödie, eine Hollywood-Komödie aus der Zeit. Sie hat eine Menge geschrieben. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Roman erschien, war sie nicht mehr besonders erfolgreich und war so fast ja eben knapp 30 Jahre älter als ihre Heldin und wusste, was das heißt, nicht mehr so erfolgreich, nicht mehr so gefragt zu sein. Das war früher anders. Und es gibt einen anderen Roman, den der Milena Verlag veröffentlicht hat und den finde ich auch ganz großartig. Da geht es nämlich auch um eine Reise, nämlich ein Mann und eine Frau, die Freunde sind, befreundet sind und sich auf eine Reise machen. Und wie sie da über diese Männer und über diese Lust an Autos schreibt und so, das ist wirklich toll. Also sie hat immer, glaube ich, in ihrer Zeit natürlich dieses Frauenbild reproduziert, aber immer so, dass man denkt, ah, eigentlich sind die Frauen doch ein bisschen schlauer als die Männer.
Und können am Ende verarmte Schlossherren wieder auffangen.
Können die absolut wieder retten. Und man guckt sich das an und denkt, na, was Besseres hätte dem Typen nun wirklich nicht passieren können. Vor allen Dingen, weil er es auf eine andere abgesehen hatte. Und sie guckt sich die an und weiß genau, das wäre es nicht.
Madame geht auf Reisen, die Wiederentdeckung, der Roman von Juliane Kay im Milena Verlag erschien mit 230 Seiten. 24 € ist der Preis. Vielen Dank an Manuela Reichert. Heute Abend um 19.30 Uhr wird es bei uns um einen der ganz großen Trends der Gegenwartsliteratur gehen, um autofiktionale Texte. Das ist aber auch ein schwieriger Begriff, autofiktional. Bei einer Autobiografie, da scheint alles klar zu sein, da erzählt jemand von sich selbst. Aber wie sieht's aus bei einer Autofiktion? Wie ist es da mit dem Echten und dem Erfundenen? Darüber hat meine Kollegin Andrea Gerg gesprochen mit der Schriftstellerin Angelika Klüssendorf und mit der Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf. Die hören Sie jetzt hier zuerst in einem Ausschnitt aus dem Autofiktionsgespräch.
Was ist Autofiktion? Ich komme ja eigentlich aus der Autobiografie-Forschung, damit habe ich begonnen. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass auch bei jeder Autobiografie Fiktion mit dabei ist. Also insofern ist Autofiktion, die Verbindung von Autobiografie und Fiktion, gar nicht unbedingt so neu. Goethe beispielsweise mit seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit, da steht's ja schon im Titel. Und wenn es damals den Begriff Autofiktion gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja, Dichtung und Wahrheit ist eine Autofiktion. Bei dem traditionellen Autobiografieverständnis kauft man die Fiktion sozusagen mit ein. Die ist irgendwie implizit dabei. Jetzt, wenn wir von Autofiktion sprechen, dann schauen wir uns das Verhältnis von biografischer Erzählung und fiktionaler Verarbeitung genauer an. Und dann wollen wir als Literaturwissenschaftlerinnen wissen, ja, wie genau Biografie und Fiktion aufeinander bezogen sind. Und da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Verhältnis in der Literatur zu realisieren.
Sind denn solche Unterscheidungen für eine Schriftstellerin, also die quasi Produzentin von solchem Material, ist überhaupt interessant, Frau Klüssendorf?
Na, das höre ich mir natürlich erstmal sehr gerne an. Was für mich noch wichtig ist, ist die Sprache natürlich bei dem Autofiktionalen und eine Unterscheidung zwischen der Autobiografie und der Autofiktion ist für mich, dass man noch eine Spezifität in der Sprache hat, die noch einmal besonders ist und den Inhalt, der betrachtet wird, dann auch hervorhebt.
Das sagt die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf im Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf und meiner Kollegin Andrea Gerg. Und das ganze Gespräch können Sie heute um 19.30 Uhr hören unter dem Titel Das Genre der Autofiktion. Was ist wahr und was erfunden? Heute am Internationalen Frauentag startet in der Berliner Volksbühne ein dreitägiges Festival mit der Frage, was hat das Frausein mit Ost und West zu tun? Und was es damit zu tun hat, das bespreche ich jetzt mit der Schriftstellerin und Fotografin Franziska Hauser. Sie hat das Festival zusammen mit der Autorin Maren Wurster kuratiert. Guten Tag, Frau Hauser.
Ja, guten Tag.
Sie sind Jahrgang 1975, geboren in der DDR, im Osten Berlins aufgewachsen, und Ihre Co-Kuratorin Maren Wurster, die kommt aus dem Westen Deutschlands. War das der Ausgangspunkt für die Festival-Idee, dass Sie gemerkt haben, Sie beide schauen verschieden aufs Frausein?
Ja, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Also wir haben uns unterhalten bei einem Literaturfestival, sind da zusammen zugefahren und haben festgestellt, dass wir so im Heute so und so einig sind über alles. Also alles, was wir so für Haltung und Meinung zum aktuellen Geschehen hatten, das stimmte irgendwie so überein, und wir haben uns so gefreut, uns getroffen zu haben, und dann sind wir ein bisschen tiefer gegangen in unsere Vergangenheit und haben festgestellt, dass wir eigentlich diesen Ost-West-Klischees komplett entsprechen, beziehungsweise unsere Mütter, also ich eben diese alleinerziehende Arbeiter, Mutter, Tochter, und sie auf dem Land aufgewachsen, alleine Einzelkind, und die Mutter immer zu Hause, und sie kam um 12 nach Hause und hat Essen gekriegt, und so eine Mutter, die eben nur für die Versorgung des Kindes und des Ehemannes da war, Und das fanden wir dann beide so irritierend, dass wir heute so uns im Frausein so ähnlich definieren und die gleichen Ziele haben und die gleichen Vorstellungen, wie man Kinder großziehen sollte und so. Und so völlig entgegengesetzte Frauenvorbilder als Mütter hatten.
Das ist ja in der Tat interessant. Das haben Sie jetzt umgesetzt in ein sehr umfangreiches Festivalprogramm für dieses Ost-West-Frau-Festival. Eigens für dieses Festival geschriebene Texte gibt es von namhaften Autorinnen, Theresia Mora zum Beispiel, Ronja von Rönne oder auch Asal Dardan. Was sind denn so konkrete Fragen, mit denen sich Ihre Gäste auseinandersetzen in den nächsten 3 Tagen?
Ja, das war total interessant, weil eigentlich also als wir überlegt haben, welche Autorinnen wir so einladen wollen, da sind mir komischerweise viel mehr Westautorinnen eingefallen und der Maren sind mehr Ostautorinnen eingefallen. Also auch so mit dem Ansatz, dass wir dachten, boah ja, die will ich unbedingt mal kennenlernen. Und wenn man dann so Geld zu verteilen hat, Fördergeld, und dann kann man sich einfach diese Frauen einladen, die man schon immer mal kennenlernen wollte. Das ist schon cool auch. Da ist natürlich auch ein totales Interesse dahinter, weil ich will ja was über die Westfrauen wissen. Also ich will diese Welt sehen, die mir verschlossen geblieben ist und Maren eben andersrum. Und was das Erste war, was uns einfiel, mir fiel eine Frau ein aus dem Westen, die in so einer Arbeiterfamilie groß geworden ist, wo klar war, dass alle Frauen immer arbeiten.
Also eigentlich das Ostmodell, ja.
Genau, und dann gibt es die Sabine Rennefanz, die im Osten aufgewachsen ist, aber nur unter Hausfrauen, also eigentlich in so einem brandenburgischen Kleinstädtchen, so lauter LPGs, VEBs und so. Und die Mütter und Omas und Tanten in ihrer Familie haben traditionell sind immer zu Hause geblieben. Und deshalb haben wir gedacht, irgendwie muss man nochmal darüber reden. Dann muss man nochmal diese Klischees aufbrechen. Und insofern haben sich dann eben auch alle mit völlig unterschiedlichen Fragen beschäftigt. Also manche mit damit, was es für Auswirkungen hat, wenn man Kinder als Kleinkinder schon in die Krippe steckt und wie man dann später aufwächst und was es für Auswirkungen hat, wenn man eine Elternbetreuungsperson immer rund um die Uhr nur für sich alleine hat. Ja, da hat jeder eine eigene Frage gefunden. Manche haben sich extrem mit ihrem Wohnort beschäftigt.
Und ein Klischee haben Sie auch aufgebrochen, nämlich dass das Frausein ein reines Frauenproblem ist. Sie haben nämlich auch Männer eingeladen zu Ihrem Festival, die Autoren Florian Werner oder auch Thomas Brussig. Warum war es Ihnen denn wichtig, da auch männliche Stimmen dabei zu haben?
Ich habe das als absolut selbstverständlich empfunden. Ich wundere mich auch immer so ein bisschen über die Frage, warum bei einem Frauenfestival nicht logischerweise auch Männer dazugehören. Also die Männer fanden es ja auch nicht so selbstverständlich. Die ich gefragt habe, die haben dann meistens gesagt, aber es geht doch um Frauen. Also
Das ist vielleicht interessanterweise auch ein Unterschied. Ich habe gerade bei der Autorin Annette Gröschner gelesen, dass sie sagt, was sie als ostdeutsche Frauen bewegte, von ihren Westdeutschen eigentlich Mitstreiterin unterschieden hat, dass sie als Ostdeutsche immer die Männer mitgedacht hat bei allen Fragen der Emanzipation und die Westdeutschen immer sagten, nee, der Mann ist der Gegner. Ja. Und offenbar sind sie da jetzt eher in der ostdeutschen Tradition unterwegs.
Ja, absolut. Also das ist eben auch das, wo ich mit Maren, wo wir so irritiert waren. Also wir waren uns jetzt wirklich in nichts uneinig bei der Organisation dieses Festivals. Das war eine sehr gute Ost-West-Zusammenarbeit. Bei dieser Männerfrage, da sind wir beide, waren wir immer total irritiert voneinander. Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da Männer auszuschließen. Und sie ist auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Männer einzuladen. Also ja, ich hatte auch wirklich als Jugendliche nie das Bedürfnis, das Patriarchat abzuschaffen, weil ich nicht das Gefühl hatte, bei den coolen Sachen nicht mitmachen zu dürfen. Also ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt oder so.
Da bin ich ja jetzt gespannt, was da alles aufeinander trifft bei Ihrem Literaturfestival Ost-West-Frau. Ein literarisches Kabinett heißt das im Untertitel, beginnt heute in der Berliner Volksbühne. Und bis Sonntag läuft dann das Festival. Kuratiert haben es Franziska Hauser und Maren Wurster. Frau Hauser, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche ein sehr interessantes Festival.
Ja, danke schön.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Hanna Fischer. Mein Lieblingsbuch ist Ein Mädchen namens Willow von Sabine Bohlmann. In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Willow, die einen Wald von ihrer Tante erbt. Sie bekommt dort magische Feuerkräfte. Doch das ist nicht genug. Sie möchte noch Freunde finden, um ihre Kräfte zu verstärken. Dafür macht sie sich auf die Suche und erlebt ganz viele Abenteuer. Ich finde das Buch sehr toll, denn die Hauptfigur ist ein Mädchen und sie hat auch magische Kräfte und das finde ich sehr toll. Ja, und es ist sehr, sehr spannend. Ich kann es allen Kindern empfehlen, egal ob Mädchen oder Junge. So ab 10 Jahren.
Ein Lieblingsbuch von Hanna Fischer aus Frankfurt am Main. Ein Mädchen namens Willow von Sabine Bohlmann. Im Planet Verlag ist das Buch erschienen mit 256 Seiten. Für 14 Euro ist das zu haben.